Wir sind heute hier mit Viktoria Freier.
Hallo.
Auch genannt Cass. Sie macht den Online-Auftritt Kaffee mit Cass, ist eine Finanzberaterin und ihr Steckenpferd ist so, vermeintlich komplizierte Finanzthemen runterzubrechen in einfache Sprache.
Genau.
Schön, dass du heute hier bist.
Freut mich, dankeschön.
Sehr gerne. Schön, dass es geklappt hat. Steigen wir doch direkt mal ein mit dem Thema Frauen und Investieren. Frauen haben in der Rente deutlich weniger Geld als Männer im Durchschnitt, sind öfters in Teilzeit und doch investieren viele Frauen nicht. Was denkst du, woran liegt es und was würde passieren, wenn eben mehr Frauen investieren würden?
Also Altersarmut ist weiblich. Das ist ja tatsächlich ganz, ganz oft das Thema. Und viele trauen sich, glaube ich, tatsächlich noch gar nicht. Also im Durchschnitt kann man sagen, trotz dass Frauen weniger investieren, sind sie statistisch gesehen tatsächlich die besseren Investoren. Das sind zwar, glaube ich, nur 0,5%, aber...
Woran liegt es, dass Frauen bessere Investoren sind als Männer?
Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass es wirklich daran liegt, dass sie vielleicht ein bisschen mehr drüber nachdenken, was sie kaufen, vielleicht nicht so impulsiv handeln, vielleicht eher sich davor informieren und einen Plan machen. Und das kann ich mir tatsächlich vorstellen.
Ich habe da im Vorfeld auch mal ein bisschen recherchiert und ich habe gelesen, dass Frauen deutlich weniger traden als Männer. Weniger dieses Hin und Her, ne? Dadurch vielleicht dann auch länger den Zinseszinseffekt mitnehmen.
Ja.
Einfach die Basics vielleicht ein bisschen besser covern und nicht so übermütig sind wie Männer vielleicht.
Ja. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das tatsächlich für einen Großteil der Frauen stimmt. Und könnte mir schon vorstellen, dass der Großteil der Frauen dann doch eher sagt, okay, ich gehe lieber in Fonds, ich gehe lieber in ETFs, ich möchte es lieber so ein bisschen sicherer und gehe jetzt nicht gleich in Einzelaktien oder hole mir irgendwelche, irgendwelche Optionsscheine oder so.
Ja.
Dass sie da eben doch ein bisschen vorsichtiger sind, könnte ich mir tatsächlich vorstellen.
Was denkst du, warum ist es so, dass Frauen im Alter eher Probleme haben mit Altersarmut? Was sind so die Gründe dafür?
Tatsächlich ist ein ganz großer Grund die Care-Arbeit. Also die Care-Arbeit, wo man sagt, okay, ich habe irgendwie Kinder daheim, ich kann jetzt nur noch Teilzeit arbeiten, kann weniger zum Rentensystem sozusagen mit dazu einzahlen.
Ja.
Verlass mich vielleicht sogar ein bisschen auf den Mann. Also das könnte auch ein Grund sein. Genau.
Verstehe. Jetzt Frauen und Investieren ist ja auch ein Herzensthema von dir,
ja,
ne? Oder generell Menschen zum Investieren zu bekommen. Erzähl uns doch mal so ein bisschen über deine Reise. Wie hat es bei dir angefangen, die Leidenschaft, Kapitalanlage? Warum ist es für dich ein Herzensthema und warum bist du vielleicht auch die richtige Frau, mit der man sich da zusammensetzen kann?
Ja, also meine ganze Geschichte hat eigentlich schon relativ früh in der Bank angefangen. Ich habe ursprünglich direkt nach meinem Realschulabschluss eine Ausbildung in der Bank gemacht, danach ein Fachwirt und ein Betriebswirt hinten dran gehängt und habe mich danach selbstständig gemacht. Als erstes eben als, ich sag mal, normale Finanzberaterin. Und jetzt seit 2025 mit dem Thema Kaffee mit Cass, beziehungsweise Finanzen mit Cass, indem ich einfach hingehe und sage, das sind komplexe Themen, komplexe Finanzthemen und die breche ich einmal runter und die kann man sozusagen bei einem Kaffee besprechen, so wie wir es jetzt hier theoretisch auch machen.
Ja, Kaffee haben wir schon getrunken.
Genau, richtig.
Ja, jetzt geht's mit Wasser weiter.
Ja, richtig, ja. Genau. Und ich bringe tatsächlich auch so ein bisschen das Thema Minimalismus noch mit dazu rein. Das ist auch so eine kleine Herzensangelegenheit von mir, dass ich sage, okay, man braucht jetzt nicht irgendwie Tausende von Anlagen, sondern man kann sich da sehr minimalistisch halten. Und Minimalismus im Kopf, Minimalismus vielleicht in der Wohnung, legt sich auch alles nochmal auf den Geldbeutel aus, auf das Thema Investment. Und da das sehr viele Parallelen hat, bringe ich auch gerne diese zwei Themen zusammen.
Mhm. Warum ist Minimalismus gut für dich? Oder sagst du, das ist ein Weg, den du gehst? Weil viele assoziieren vielleicht mit Minimalismus auch dieses Knausrige oder dieses Ich gönne mir nichts. Was sind denn so schöne Seiten von Minimalismus für dich jetzt?
Ich denke tatsächlich wirklich die Klarheit im Kopf. Also wenn die Wohnung schon aufgeräumt ist, relativ minimalistisch. Man sagt auch immer, dass jeder Gegenstand dir eine Aufgabe gibt. Also beispielsweise man hat irgendwie Schmuck rumliegen, den muss man nochmal eben reparieren lassen. Man hat irgendwie Schuhe, die wollte man mit irgendwo hinbringen oder so. Das alles sind Aufgaben, die einem im Kopf ganz schön viel Wirrwarr geben.
Mhm.
Und dahingehend verliert man öfter den Fokus. Deswegen ist es sehr wichtig, da recht minimalistisch zu sein und sich zu sagen, okay, ich brauche diese ganzen Dinge nicht. Zum anderen muss man auch sagen, was ich sehr hart finde, ist das Zitat, alle Gegenstände waren mal Geld und dieses Geld war mal Zeit, die du eingesetzt hast. Sei es jetzt Arbeitszeit, sei es eine Investition, wo du Geld rausbekommen hast. Und es ist sehr schade, dann dieses Geld sozusagen entweder aus deiner Arbeitszeit rauszunehmen, deine Lebenszeit dazu zu verschwenden, um unnötig Gegenstände zu kaufen oder auch das Geld dann nicht investieren zu können. Also da merkt man schon, es sind sehr viele Parallelen, die da reinspielen.
War das schon immer so, dass du gesagt hast, hey, ich lebe relativ minimalistisch? Oder gab es so einen Wake-up-Moment, wo du gesagt hast, ey, jetzt habe ich es voll übertrieben mit Konsum?
Ja, genau so ungefähr war das. Ja, also ich war tatsächlich eher der Typus Messi, würde ich mal sagen, bis zu meinem 16. Lebensjahr. Ich habe da wirklich alles angehortet, was ich so gefunden habe. Und habe eher auch in dem, ja, was ich habe, das habe ich gelebt. Und habe dann tatsächlich mal einen Schüleraustausch gemacht und bin da in eine Familie gekommen, die tatsächlich wirklich die ganze Familie aus Messis bestanden hat. Ab dem Moment war für mich dann so ein Breakpunkt, wo ich gesagt habe, okay, das kann ich nicht. Ich bin nach Hause gekommen, ich habe damals mein Kinderzimmer komplett umgeräumt, komplett ausgeräumt. Und so habe ich das dann tatsächlich auch mein Leben lang jetzt weiter durchgezogen. Immer so einmal im Monat oder jeden zweiten Monat mal richtig Tabula Rasa machen. Und ja, dann auch teilweise die Sachen auf dem Flohmarkt verkaufen oder so. Mhm. Tut einem Geldbeutel auch wieder gut. Also man merkt, das sind überall Win-Win-Win-Situationen.
Warum ist dir Klarheit so wichtig?
Ich denke, Klarheit ist generell ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Also in allen Lebenssituationen.
Mhm.
Ja, wenn was unklar ist, wird man nervös, entsteht Stress. Klarheit ist da immer wichtig.
Jetzt, was mir gerade einfällt, Thema Stress. Wie würdest du Stress definieren? Ich habe mal so ein Interview gesehen von Jeff Bezos, wo er gesagt hat, Stress ist für mich nicht, wenn viel Arbeit ansteht, sondern wenn Arbeit ansteht und ich mache die nicht und ich weiß eigentlich, ich muss das erledigen, das löst den Stress in mir aus. Siehst du das ähnlich oder ist Stress für dich einfach, viele Aufgaben innerhalb einer Zeit zu erledigen?
Ich würde dem Zitat sehr zustimmen.
Mhm.
Also Stress kann, wie jetzt eben dieses Beispiel von gerade eben, auch sein, dass irgendwas rumsteht, wo man eine Aufgabe drin sieht. Das wollte ich noch reparieren lassen, das wollte ich noch machen, das To-Do steht noch offen und so. Und wenn du dich den ganzen Tag nur mit Aufgaben umgibst, die du eigentlich erledigen könntest, aber so ein bisschen vor dir her schiebst, vielleicht weil du keine Lust hast oder vielleicht weil es irgendwie ein bisschen kompliziert ist, weil man irgendwie den inneren Schweinehund überwinden muss, so wie auch bei voll, also wie auch total viele Leute das Thema Investment vor sich her schieben. Nee, schiebe ich noch ein bisschen raus, mache ich von anders und so. Das sind dann diese unerledigten Aufgaben, die Stress auslösen. Also würde ich voll zustimmen, ja.
Okay. Gute Überleitung von dir jetzt schon ins Investment-Thema. Aktuell sind wir gerade bei circa 20% der Deutschen, die investieren. In Amerika sind es knapp 60% und doch müssen wir Deutschen uns auch mal so auf die Schulter klopfen und sagen, hey, super, im Vergleich zu historischen Aktionärsquoten jetzt in Deutschland. Mhm. Nimmst du das auch so wahr, dass mehr junge Leute am Aktienmarkt partizipieren mit den Neobrokern? Oder wie ist da deine Wahrnehmung?
Ich denke tatsächlich, dass alle Neobroker da einen sehr, sehr großen Einfluss drauf haben. Und dass gerade die jüngere Generation, wie du es gerade auch gesagt hast, also ich sag mal jetzt entweder die frisch 18-Jährigen bis vielleicht 30, dass die auf jeden Fall gerade so einen großen Schwall mit in den Markt reinbringen.
Mhm.
Für alle in der älteren Generation, ich glaube, da ändert sich nur langsam was. Also da ändert sich vielleicht Stück für Stück was. Ist aber auf jeden Fall eine sehr, sehr positive Bewegung, dass mehr Leute auch tatsächlich am Markt partizipieren. Nicht gut, ja.
Ich habe auch eine Statistik gelesen gestern von Flatex, war das glaube ich. Das ist ja auch ein Broker.
Mhm.
Und die haben prognostiziert, also es sind ungefähre Angaben von denen, dass bis Ende 25 50% der Neuanmeldungen bei Flatex Frauen sind.
Okay, sehr gut.
Also Momentum ist auf jeden Fall da, ne?
Ja.
Was Frauen und Investieren angeht.
Ja.
Was denkst du, woran scheitert es vielleicht? Gerade bei jungen Frauen, die sagen, wissen vielleicht, investieren ist wichtig und die wissen vielleicht auch irgendwie, Rente wird wahrscheinlich nicht reichen. Was sind so Punkte, wo die Frauen dann vielleicht stehen bleiben oder auch Männer, ne? Generell gesprochen?
Gute Frage. Also ich sag mal, an fehlenden Informationen liegt es auf jeden Fall nicht. Mit dem Internet hat man auf jeden Fall Zugang zu sehr, sehr, sehr vielen Informationen. Ich bin auch der Meinung, man kann sich über Internet, über Bücher, über Kurse, wie auch immer, unglaublich viele Informationen zusammensammeln. Daran wird es liegen, ich denke, tatsächlich eher so ein bisschen am Mut. Dieser erste Step sozusagen, den zu machen und zu sagen, okay, ich eröffne jetzt ein Depot, ich fange jetzt mal an, ich traue mich jetzt einfach mal und wenn es nur 20 € sind, ich lege die jetzt da mal rein. Dieser erste Step, diese Hürde ist so groß, dass da viele in auf Schieberitis verfallen und sich denken, ja, irgendwann und es wird sich schon jemand drum kümmern. Das Thema ist ja zum Glück, dass immer mehr Frauen auch eben auf den Trichter kommen, okay, es kümmert sich nicht irgendwann mal der Ehemann so auf die Art, sondern sie gehen auch schon den Step. Aber tatsächlich, weiterhin muss man den Leuten Mut machen. Probier es mal aus.
Ich finde es irgendwie ein bisschen eine zweigleisige Entwicklung. Auf der einen Seite finde ich es total positiv, dass Frauen selber Verantwortung übernehmen, ne, und sagen, hey, ich muss mich selber darum kümmern, ich will mich nicht auf jemanden verlassen können. Auf der anderen Seite wissen wir auch, die Scheidungsrate ist höher, Mann und Frau bleiben auch nicht mehr so lang zusammen, es gibt viele Optionen, die Frau findet was Besseres, der Mann findet was vermeintlich Besseres. Hat natürlich auch einen negativen Einfluss dann vielleicht langfristig auf Vermögensplanung. Wie siehst du das? Ist das so ein Partnerding, diese gemeinsame Vermögensplanung? Ab welchem Punkt, sagt man zum Beispiel als Paar, kommen wir planen unser Vermögen zusammen, wir machen Kapitalaufbau zusammen und ab wann sollte man vielleicht noch als Einzelkämpfer, Kämpferin dranbleiben?
Ah, schwierig. Also ich denke, da hat jeder und jedes Paar hat da so ein bisschen seine eigene Vorstellung. Für viele beginnt es ja so ab dem Moment Hochzeit. Also da fangen ja die meisten dann an, irgendwie zu sagen, okay, jetzt legen wir alle Konten zusammen und so weiter. Ich denke, man muss schon viel früher auch über das Thema Finanzen sprechen. Und ich finde immer ein guter Zeitpunkt ist zum Beispiel sowas wie ein Zusammenzug. Dass man dann sagt, okay, wie teilen wir jetzt die Kosten auf? Wie teilen wir die Miete auf und so weiter, dass man da eben schon mal über das Thema spricht. Wie man jetzt die weitere Vermögensplanung zusammen macht, das ist dann sehr, sehr, sehr individuell, glaube ich. Genau.
Du bist ja Finanzberaterin. Wenn jemand zu dir kommt und der realisiert, hey, ich will irgendwie investieren, aber der hat so eine Blockade, wie löst du die bei dem Mensch?
Man muss auf den Grund der Blockade eben. Es kommt natürlich immer drauf an, wenn der jetzt sagt, zum Beispiel, hey, ich habe schon mal gehört, da hat der und der total viel Geld verloren oder so. Ist natürlich wichtig, sich zum Beispiel mal die Statistik anzuschauen. Da bin ich so ein ganz krasser Zahlen, Daten, Faktenmensch und schaue dann, okay, wo hat derjenige zum Beispiel Geld verloren? Also manchmal, diese Triggerpunkte entstehen ja zum Beispiel in so Krisen wie Corona, wenn die Leute aus Angst eben dann verkaufen und dann sitzt diese Angst sehr, sehr weit im Unterbewusstsein drin. Und je nachdem, manchen wird vielleicht auch schon am Anfang gesagt, okay, nee, Geld und das ist die Männersache und so, die Blockaden dann zu lösen. Genau. Aber es ist ja auch wieder sehr individuell.
Individuell, ja,
Genau.
das stimmt wohl. Bist du eher Typ, jeder Mensch soll selber investieren oder bist du eher dafür, man soll sich einen Profi an die Seite holen, wie dich zum Beispiel?
Das kommt darauf an, ob man sich dafür interessiert. Also wenn ich jetzt überlege, okay, es gibt Leute, die sagen, boah, nee, ich will eigentlich nur ein bisschen Rendite haben. Mein Geld muss irgendwo liegen, damit ich weiß, ich bekomme das in 10 Jahren wieder und habe da ein bisschen Rendite raus. Dann würde ich sagen, geh zu einem Profi, lass dich beraten, aber so, dass du alles verstehst und dann mach so einfach und unkompliziert wie möglich. Wenn du wirklich Spaß dran hast, dir das selber auch beizubringen und dir ja, das zu lernen und dann dementsprechend anzuwenden, dann ist es natürlich super, über Bücher, über Podcasts, über Videos, über Workshops reinzugehen und sich das ganze Wissen einmal anzuhäufen und dann so Step by Step zu versuchen. Vielleicht auch mit einem Berater zusammen, wenn man das möchte, oder vielleicht einfach mal selber probieren. Ja, je nachdem, wie viel Zeit und Aufwand man reinstecken möchte.
Glaubst du, jeder kann selber investieren? Oder ist es so ein komplexes Thema, dass man einen Mindestwert von IQ braucht? Wie ordnest du das ein?
Mehr als Brot, das wäre schon mal gut. Aber ich denke tatsächlich, wenn man die Basics einmal verstanden hat und wirklich sagen kann, okay, ich mache, ja, ich sag mal so das ganz typische, was sie meistens von Finanzfluss oder so kennen, 70-30, die Basics kann sich tatsächlich wirklich jeder ins Depot reinpacken.
Mhm.
Genau. Ansonsten, wenn es dann ein bisschen komplexer wird sozusagen, würde ich einfach sagen, solange du Wissen anhäufen kannst und das umsetzen kannst, kann jeder einsteigen.
Wenn wir schon mal einen Profi hier sitzen haben, dann lass uns doch mal drüber reden, wie man richtig investiert. Vielleicht fangen wir an mit, bevor man investiert, dass man überhaupt ein bisschen Rücklagen hat. Was ist denn da dein Tipp, deine Empfehlung? Wie viel sollte es sein?
So die typische Empfehlung sind ja auch 2 bis 3 Monatsgehälter.
Mhm.
Ich denke, es kommt immer noch mal drauf an, wie man sich wohlfühlt. Manche fühlen sich vielleicht ab einem gewissen Betrag, zum Beispiel manche sagen, okay, ich brauche aber 5.000 auf jeden Fall auf dem Konto. Manche sagen, okay, ich brauche mindestens 10.000, damit ich mich richtig sicher fühle. Kommt immer noch drauf an, ob man sagt, ich habe irgendwie ein Auto, was oft in die Reparatur muss. Ich habe vielleicht eine Immobilie, wo ich auch dauerhaft Kapital brauche. Und sich dann überlegen, wie lange kann ich das weglegen. Die Reserve sollte auf jeden Fall immer verfügbar sein. Oder innerhalb von wenigen Tagen, also sprich auf dem Tagesgeldkonto. Und ja, mit dem Rest kann man sich dann schön investieren. Vielleicht auch sogar einen Teil, ja, mal irgendwie für einen Monat weglegen, dass man sagt, okay, da würde ich in 30 Tagen drankommen. Und das Wichtigste aber noch vor der Reserve ist auf jeden Fall, dass man auch Dinge wie Privatkredite, alles wie, ja, so kleinere Schulden, Handy abzahlen oder sowas, dass man das auf jeden Fall einmal aus dem Weg geschafft hat und nicht sozusagen noch mit ins Investment durchzieht.
Ja.
Das kommt nämlich tatsächlich auch ab und zu mal vor. Kann ich auf gar keinen Fall empfehlen. Also erst die kleineren Kredite weg, Immobilienkredite ausgenommen und dann eben diese Reserve von mindestens 2 bis 3 Monatsgehältern aufbauen. Und sobald die mal auf dem Tagesgeldkonto liegt und man sagen kann, okay, da gehe ich jetzt mal nicht ran, dann kann man anfangen mit dem Investieren.
Wie machst du es privat? Hast du eine Summe an Rücklagen, die du haben willst? Oder machst du es mit Monatsgehalt? Oder wie machst
ja,
du das?
Monatsgehälter ist ein bisschen schwierig einzuschätzen, da es sehr unterschiedlich ist. Und ich denke aber tatsächlich immer, irgendwas zwischen 5.000 und 10.000 Euro fühlt man sich sehr wohl, wenn man eben auch sagt, okay, ich habe Auto, ich habe Wohnung, alles Mögliche. Man da auf jeden Fall. Es ist schneller weg, als man denkt. Also wenn man wirklich, wenn mal eine Sache kommt, dann kommen ganz, ganz viele Sachen auf einmal. Und dann will auf einmal alles repariert werden. Und ja, genau.
Verstehe. Okay, und sagen wir, eine Person hat Schulden abbezahlt, hat die monatliche Reserve von 7.000 Euro aufgebaut und die Person kommt jetzt zu dir und jetzt geht es darum, eine Anlagestrategie aufzusetzen. Wie berätst du, was empfiehlst du und was macht Sinn?
Ich persönlich bin ein sehr großer Fan vom Core-Satellite-Modell.
Mhm.
Man sucht sich eine Anlage raus, die relativ weltweit ist oder die relativ viel Kontinuität mit reinbringt. Und die nimmt man eben als ein großer Punkt in der Mitte sozusagen und nimmt sich dann einzelnere, bisschen vielleicht auch risikoreichere, renditestärkere Produkte mit dazu, die man sozusagen außenrum packt. Das können Länder sein, das können Branchen sein. Das ist aber jetzt nur der ETF-Bereich, das ist wichtig zu sagen.
Mhm.
Dann,
das heißt, bloß zum Einordnen, du würdest dann ETFs empfehlen an der Stelle.
Genau, ich glaube, da muss man nochmal so einen kleinen Schwung nach hinten machen. Mhm. ganz am Anfang von der Beratung ist es super wichtig, dass man erstmal klärt, okay, wo soll es in der Zukunft hingehen? Mhm. Also, was sind meine Ziele, was sind meine Wünsche? Werde ich mir vielleicht in ein paar Jahren ein Haus kaufen? Möchte ich unbedingt eine fremdvermietete Immobilie haben? Alle die ganzen unterschiedlichen Möglichkeiten eben noch mit dazu nehmen. Und dann den Finanzplan an die Ziele anpassen. Also wichtig ist, dass das Depot oder auch die Geldanlage zum Leben passt und nicht andersrum. Nicht, dass man sagt, okay, ich muss jetzt irgendwie mein Leben um mein Depot rum strukturieren, sondern genau andersrum.
Sonst hält man es wahrscheinlich auch nicht lang durch.
Genau, richtig, richtig. Dasselbe gilt auch mit der Sparplanrate.
Mhm.
Also wenn man sich einen Sparplan macht, beispielsweise eben dann auf die ETFs, dann nützt es natürlich nichts, wenn ich sagen kann, okay, in diesem Monat schaffe ich es jetzt irgendwie 200-300 Euro wegzulegen und im nächsten Monat wird es schon wieder knapp, weil man keine Reserve hat oder so.
Mhm.
Genau. Genau. Also die Ziele und Wünsche stehen absolut im Mittelpunkt. Die sollte man sich auch auf jeden Fall klar definieren. Normalerweise sage ich auch den Leuten immer schon, mach das am besten vor der Beratung zum Beispiel. Genau.
Okay, gehen wir mal auf so eine Portfolio-Allokation ein. Jetzt hast du gesagt, den Aktien- oder ETF-Anteil weltweit breit gestreut und dann Satelliten drumherum mit deinen Branchen oder
genau.
Zum Beispiel. Vielleicht abschließend, wie gewichtest du den Core, also diesen weltweit gestreuten Anteil, wie viel Prozent sollte der sein?
Kommt darauf an, wie risikobereit oder scheu du bist. Mhm. Also wenn du sagst, okay, ich ordne mich etwa in der Mitte ein, dann kannst du den irgendwo zwischen 40% und 60% ungefähr einordnen.
Mhm.
Genau.
Und was wären so Satelliten, die deiner Meinung nach vielleicht Sinn machen, wo man drumherum bauen kann?
Man kann zum Beispiel Asien mit dazu reinnehmen. Meistens macht USA als Region relativ wenig Sinn, weil der Core eben schon so viel USA enthält aktuell.
Mhm.
Oder manche Leute nehmen zum Beispiel ganz gerne den DAX mit dazu rein. Bin ich jetzt nicht so der große Fan davon, aber wer eben sehr gerne ansässig hier ist, der darf das natürlich gerne tun. Oder auch bestimmte Branchen, Emerging Markets, Dividenden, Fonds oder ETFs. Genau.
Ich verstehe. Okay, also der ETF-Anteil, den haben wir.
Genau.
Was ist noch wichtig?
Als Asset-Klasse meinst du?
Als Asset-Klasse, genau, ja.
Genau. Also tatsächlich, man kann über eine Beimischung von zum Beispiel Rohstoffen nachdenken, mhm, dass man die noch mit dazu reinnimmt. Oder aktuell nehmen ja super viele gerne auch Kryptowährungen mit dazu rein. Und was ich empfehlen kann, wenn man vielleicht auch ein bisschen mehr verdient, ist natürlich auch eine fremdvermietete Immobilie. Also eine Wohnung, die man in einer guten Lage, in einem schönen Zustand kauft und dann fremdvermietet und die sich dann mehr oder weniger von alleine abbezahlt.
Mhm,
genau.
Ja, Immobilien sind sehr interessant, finde ich auch. Ich kann es immer schlecht einordnen. Ich bin da auch noch nicht so tief eingestiegen. Mhm. Ich beziehe mich da meistens auf Gerd Kommer. Mhm. Weiß nicht, ob du den kennst.
Tatsächlich nicht.
Also von dem habe ich so einen Großteil auch der Anlagestrategie, dieses weltweit breit gestreut investieren, ne?
Ja.
Zum Beispiel, und er sagt halt zum Thema Immobilien, wenn man die selber nutzt, dann rentiert die eher bei 2%, also vielleicht als Inflationsausgleich, mhm, interessant.
Ja.
Aber so wie du es ja jetzt gesagt hast, eine fremdvermietete Immobilie.
Ja.
Kann man wahrscheinlich auch gute Rendite machen. Ist halt deutlich mehr Arbeitsaufwand dann auch, ne?
Ja, also da würde ich auf jeden Fall empfehlen, über zum Beispiel eine Hausverwaltung zu gehen, die sich dann auch um Nachmieter kümmert oder, mhm, so, wenn mal einer rausgeht.
Ja.
Die sich dann um Abrechnungen und so kümmert, damit man da so wenig Stress wie möglich hat. Man ja teilweise für, ja, sehr, sehr wenig Geld eben. Und damit hat man dann deutlich weniger Stress.
Ja. Und wenn ich jetzt bei dir Kunde bin, dann ist das ein All-in-Sorglos-Paket für mich.
Genau.
Oder komme ich auf dich zu und sage, hey, müssen wir nicht mal Rebalancing machen oder hast du alles auf dem Schirm?
Genau, im Normalfall ist alles auf dem Schirm. Also sprich auch sowas wie Rebalancing, baut man normalerweise direkt automatisch mit dazu ein. Also kann man tatsächlich, je nach Anlage, kann man sowas direkt schon mit dazu einbauen. Mhm. Ansonsten, je nachdem, wie oft eben gewünscht, jedes halbe bis jedes Jahr mal ein Gespräch, mal zusammensitzen, ob passt die Struktur soweit. Es gibt natürlich auch noch andere Produkte, wie zum Beispiel, wenn man dann wirklich noch größer denkt, im Versicherungsbereich oder so, muss man natürlich auch regelmäßig durchchecken. Und das Schöne tatsächlich, wenn man bei mir in der Beratung ist oder wenn man generell eben mit mir zu tun hat, ich habe ein recht großes Netzwerk, sprich, ich bin jetzt auch nicht auf Immobilien spezialisiert,
mhm,
aber ich habe einen Immobilienspezialisten, sprich, wenn du sagst, okay, ich habe hier einen ganz komplizierten Immobilienfall. Vicky, was mache ich? Und ich sage, okay, ich weiß es tatsächlich auch nicht. Und bevor ich dich dann einfach im Regen stehen lasse, sage ich, guck mal hier, ich habe hier jemanden, der kennt sich da richtig gut damit aus, der macht den ganzen Tag nichts anderes, nur das. Und dann kannst du dich quasi mit dem zusammensetzen. Und das ist eben auch das Schöne an der Beratung, auch wenn ich irgendwie einen ganz speziellen Fall habe,
mhm,
wo ich mal nicht weiter weiß. Genau.
Verstehe. Ja, interessant. Beratung, wie verdienst du aber dann dein Geld damit? Also wenn du, ich kenne es von klassischen Finanzberatern, die dann halt aktive Fonds empfehlen, da gibt es einen Ausgabeaufschlag, mhm, da sind die Kosten halt relativ hoch bei 2-3% plus Performance Fee. Wenn du jetzt aber ja ETFs berätst, wie verdienst du daran Geld?
Ja, also es gibt trotzdem Provisionen, sprich es gibt auch Provisionen für Depots oder so, es gibt Provisionen für Absicherungen, Immobilien, darüber kann man Geld verdienen,
mhm,
und tatsächlich auch, es kommt jetzt auch das Thema Workshops noch mit dazu rein,
mhm,
sprich es wird Workshop reingeben. In der Zukunft ist das natürlich auch eine weitere
Einnahmequelle und eine weitere Möglichkeit, da eben mit, ja, mit Leuten zusammenzukommen, die dann auch gar nicht vielleicht unbedingt in die Beratung kommen müssen. Also eben schon in dem Workshop so viel mit Wissen zu vermitteln, die Hilfe zur Selbsthilfe sozusagen.
Also dein Ziel ist es, Workshops aufzusetzen?
Genau, richtig.
Was hast du da im Kopf? Was schwebt dir vor? Welche Themen willst du da abarbeiten?
Also tatsächlich, es wird der erste im Januar stattfinden, Januar 26. Und da wird es erstmal so um das Thema, okay, wie setze ich mir Ziele für das neue Jahr? Einfach so als leichten Einstieg. Mhm. Und dann geht es weiter in unterschiedliche Finanzthemen. Also sprich, es gibt einen Grundworkshop, wo man mal sagen kann, okay, hier werden einmal die Grundbasics. Was ist eigentlich die Börse? Wie gehe ich mit meinem Geld um? Weg zur Kofferfinanzen. Einfach die, wirklich die Basics, um das auch einmal nahezulegen. Und auf diesem Grund, also auf diesem, ja, Grundkurs sozusagen, kann man dann aufbauende Module mit dazu nehmen. Mhm. Was sind ETFs? Was sind Immobilien? Wie kann ich da rein investieren? Wie starte ich? Und dann nimmt man das wirklich nochmal komplett auseinander und geht wirklich nochmal komplett rein, okay, hier fange ich an, das ist mein Plan und kann das dann sozusagen 1:1 selber auch anwenden, ohne mich dann direkt vor sich sitzen zu haben.
Verstehe. Jetzt bist du ja schon im Bereich Bildung irgendwie. Ich habe dich im Vorfeld ja auch darum gebeten, dass du uns eine Buchempfehlung mitbringst.
Ja.
Weil, ja, ich lese super gern, wir haben zu allen Staffeln immer passende Buchempfehlungen und ich weiß, du liest auch sehr gern, sehr viel.
Ja.
Und deswegen stell doch mal deine Buchempfehlung vor. Warum ist das Buch cool und was hast du daraus vielleicht gelernt auch?
Also ich glaube, das ist tatsächlich nicht nur mein Lieblingsbuch, sondern auch mein meist empfohlenes Buch, also was ich den meisten Leuten ans Herz lege, wie man Freunde gewinnt. Und dieses Buch ist wirklich der Wahnsinn. Also wer auch so ein bisschen auf Ratgeber steht, ich stehe total auf Ratgeber, da lernt man eben auf um die 300 Seiten, wie man am besten kommunizieren kann. Also der Titel ist ein bisschen irreführend, würde ich sagen, aber wie man sozusagen 1:1 am besten kommunizieren kann, wie man mit Menschen umgeht, was es eben in den Menschen auslöst, wie du mit ihnen umgehst und auch, wie du dein eigenes Mindset so ein bisschen dahingehend shiften kannst, wenn mal jemand vielleicht nicht ganz dir konform dir gegenüber getreten ist.
Mhm.
Genau. Das ist, würde ich sagen, so meine Zusammenfassung. Und da sind ganz vielen Tools und Hacks tatsächlich auch, ich glaube, sogar Bewerbungshacks sind mit dabei drin. Und da habe ich mir auch ganz schön viel angestrichen. Also das Buch ist wirklich der Wahnsinn, kann ich sehr empfehlen.
Wenn jetzt jemand sich nicht so viel beschäftigt mit so Selbsthilfebüchern und so ein Thema eher belächelt, gibt es ja schon auch einige.
Ja.
Was sagst du zu jemand, der dir sagt, fehlen dir irgendwie soziale Skills oder warum musst du dir so ein Buch reinziehen?
Im Gegenteil, also ich glaube absolut gar nicht, aber das ist immer wieder gut zum Auffrischen und aus jedem Buch, wenn es nur ein Satz ist. Man nimmt immer irgendwas mit und ich denke tatsächlich, die Kommentare sind natürlich deutlich witziger, wenn man davor das Buch gelesen hat, ja. Weil man sich natürlich dann genau denkt, okay, alles klar, der fühlt jetzt vielleicht in dem Fall Neid, der fühlt jetzt vielleicht in dem Fall, dass er sich, ich weiß nicht, in irgendeiner Art ausgegrenzt fühlt oder dass er sich angegriffen fühlt. Das ist ja meistens der Grund, warum Leute dagegen schießen, aha, weil sie sich angegriffen fühlen, dass sie ja ins Doing kommen sollen. So, hey, lies mal das Buch und dann fühlen sie sich angegriffen, weil sie müssten ja was tun.
Aha.
Und deswegen schießen die meisten Leute ja dann schnell dagegen. Also ganz entspannt sehen.
Ja,
genau.
Echt gut, wie du es einordnest, ja. Also auch Dinge nicht so persönlich nehmen. Ne? Wir haben alle irgendwie unsere eigenen Gedanken, eigenen Probleme. Wir gehen durch die Welt,
ja,
haben einen guten, schlechten Tag. Und ja, so treffen wir aufeinander.
Ja.
Ja.
Genau. Also auf jeden Fall, da jeder hat seine eigene Persönlichkeit. Und wenn man überhaupt nicht mit jemandem klarkommt, dann ist es auch zu sagen, okay, wir kommen nicht so ganz miteinander klar. Genau.
Muss auch nicht sein, dann ist auch okay. Man kann nicht mit allen gut sein.
Ja.
Wenn ich jetzt mir so Bildungsinhalte online reinziehen will zum Thema Investieren, Geld anlegen, finanzielle Bildung oder auch Minimalismus, du hast vorhin schon gesagt, die Informationen sind da, es ist so eine Riesenmenge an Informationen. Wie filter ich denn raus, was ist gut, auf was kann ich mich stürzen und vor was sollte ich vielleicht auch eher zurückschrecken?
Ja, also tatsächlich zurückschrecken würde ich vor wenn man sieht, okay, eine Seite ist vielleicht ganz neu, da ist vielleicht relativ wenig Fundament dahinter, die kopieren ganz schön viel, dann würde ich auf jeden Fall schon mal sagen, okay, ein bisschen vorsichtig. Und würde auch immer schauen, auf welchem Fundament bauen die auf. Also haben die vielleicht irgendwie einen fachlichen Hintergrund, nochmal überprüfen, okay, stimmt das eigentlich, was sie sagen, oder verbreiten die einfach nur unfassbar viele Fehlinformationen. Viele Informationen verbreiten sich ja deutlich schneller als die wahren Informationen. Und genau, das ist so der erste Step. Und dann gibt es natürlich auch ganz viele Finanzcoaches, die quasi große Coachings und so anbieten. Da wäre ich auch immer so ein bisschen vorsichtig und würde erstmal nochmal nachprüfen, okay, was ist das für ein Hintergrund? Und ja, genau.
Ja, wie findet man die Guten? Was zeichnet jetzt eine gute Person, einen guten Mensch aus, der fachlich Expertise hat? Wie finde ich den? Was sind da so Merkmale, wo vielleicht Vertrauen aufbaut und du sagst, hey, da hätte ich auch Bock, mir einen Kurs zu buchen oder so?
Ich denke tatsächlich, wenn derjenige so ein bisschen auch in Vorleistung geht. Also in der Finanzbranche ist es ja ganz viel so, dass erstmal die Finanzberater ganz groß in Vorleistung gehen und erstmal so ein bisschen Wissen auch vermitteln, bevor du überhaupt sagst, okay, ist interessant oder nicht. Mhm. Das ist sowas ganz Cooles in der Finanzbranche. Mhm. Und der fachliche Hintergrund. Und tatsächlich, wenn man zum Beispiel sich einen Berater sucht, dann, wenn du bei einem ersten Gespräch oder auch wenn du theoretisch da schon Kunde bist und dann wieder hinkommst und der klatscht dir gleich ein Produkt auf den Tisch, sofort abhauen. Da ist keine Analyse hinten dran gewesen, also so wie ich es auch vorhin gesagt habe, eben mit Wünsche und Ziele klar definieren und so. Du kannst nicht alles in einem Gespräch machen. Ziele, Wünsche definieren und gleich noch ein Produkt auf den Tisch klatschen. Guck mal, das passt zu dir und das System passt zu dir. Das kann alles nicht zusammenpassen. Also da kann der Finanzberater noch so gut sein. Die Konzeptausarbeitung im Hintergrund muss passieren. Und die kann eben nicht irgendwie im Gespräch passieren, so wie man es manchmal so ein bisschen aus der Bank kennt. Ach ja, guck mal, hier habe ich noch einen Bausparvertrag für dich. Mhm. das funktioniert natürlich nicht. Genau.
Bausparverträge, Versicherungen als Kapitalanlage, ist das eine Option? Findest du das gut?
Für mich tatsächlich nicht. Mhm. Ich habe tatsächlich bisher, glaube ich, auch noch keinen Fall erlebt, wo es wirklich Sinn gemacht hat.
Auch so Produkte wie Riester und Rürup?
Da ist tatsächlich der Fall, wenn du zum Beispiel Mutter bist, die nichts verdient und deine 15 Kinder daheim hast, bekommst du so viel Zulage, dass ich es tatsächlich schon wieder lohnen kann. Mhm. Bin ich nicht und tatsächlich habe ich auch so eine Kundin noch nicht gehabt. Von daher lohnt sich es für die meisten nicht.
Warum verkaufen oder vertreiben Berater solche Produkte, deiner Meinung nach?
Es ist tatsächlich relativ einfach zu vertreiben, weil die Pluspunkte sozusagen, hey, hier kriegst du eine staatliche Förderung, hey, hier beispielsweise Bausparvertrag, kannst du den Zins für die Zukunft sichern? Da spielst du das sehr, sehr viel mit den Gefühlen. Also kannst du mal dein Eigenheim irgendwann, das ist ganz, ganz toll. Und diese Gefühle kannst du natürlich dahingehend bei den Produkten deutlich einfacher nutzen als bei einem ETF-Sparplan. Mhm. Und ich denke, daher nutzen das sehr viele aus. Und sowas wie eine Riester, eine Rürup und Bausparer oder eine Lebensversicherung, das hatten meistens ja schon unsere Eltern oder unsere Großeltern. Das heißt, das kennt man schon alles. Das haben die auch alle gehabt. Das hat man schon immer so gemacht. Also macht man es auch noch weiterhin so. Also da könnte ich mir vorstellen, da kommen so ein bisschen die Glaubenssätze. Mhm. Genau.
Wenn ich dir jetzt sage, dass die Laura vor 7 Jahren einen Bausparvertrag abgeschlossen hat und heute weniger Geld drin hat, als das sie einbezahlt hat, erschreckt dich das oder ist das so ein typisches Ergebnis von einem Bausparplan nach 7 Jahren?
Also, dass noch weniger drin liegt, als man eingezahlt hat, das ist schon sehr hart. Also normalerweise kann man schon sagen, man kommt so ungefähr bei null raus oder vielleicht mal so ein paar Euro drüber. Mhm. Aber es ist keine Seltenheit. Also es kommt schon durchaus auch öfter mal vor. Was ich tatsächlich relativ schlimm finde, ist, wenn man sagt, hey, okay, ich hatte mal eine Kundin, die hat gesagt, ich will meinen Bausparvertrag auflösen, will dafür in ETFs investieren. Und dann hat sie den Bausparvertrag aufgelöst. Und im selben Zug, weil du natürlich den so schick verkaufen kannst, hat sie tatsächlich nochmal einen neuen gemacht, über 200.000.
Aber nicht mit dir.
Und nee, nicht mit mir. Genau, und der wurde auch danach wieder direkt widerrufen und so, der besteht nicht. Mhm. Aber bei 200.000 kann man sich mal ausrechnen, die Abschlusskosten sind im Durchschnitt bei 1,6%, glaube ich. Mhm. Da das sind schon, das tut schon richtig weh tatsächlich. Ja. Bis man das überhaupt mal in Rendite, wie sie ja die staatlichen Förderungen nennen, raus hat, kommt ja gar nichts mehr zusammen.
Mhm. Genau. Ich glaube, bei ETFs würden die Leute das auch nicht machen, wenn du sagst, hey, mein Ziel ist es, 100.000 Euro in ETFs zu haben, aber vorab bezahle ich mal 1.600 Euro plus irgendwelche Gebühren jährlich noch.
Genau.
Würde ja niemand machen, ne?
Genau, richtig, richtig.
Mich stört es irgendwie beim Kapitalmarkt, bei der Börse, dass die Leute so das Gefühl haben, das ist viel Glücksspiel und die Trader und die Spekulanten hört man ja oft in den Nachrichten. Kurzfristig, ja, ist es volatil, wir wissen nicht, ob es hoch, runter geht. Aber langfristig hat das wenig mit Spekulation zu tun, wenig mit Glück, meines Empfindens nach, sondern mit Strategie, mit wirklichem Investieren, mit Ruhe, mit liegen lassen.
Genau.
Wie siehst du das?
Total. Und die härteste Aufgabe als Investor, wenn man jetzt zum Beispiel, ja, gerade wenn man jetzt einzelne Aktien anschaut, aber vielleicht auch bei ETFs, ist tatsächlich nichts zu tun. Also das ist ja tatsächlich das Schlimmste, dem Ganzen zuzuschauen, wenn mal sowas wie Corona passiert und so, dem Ganzen zuzuschauen und nichts zu tun. Und die Aufgabe, sich anzunehmen und zu sagen, okay, ich kann das.
Mhm.
Ich empfehle auch immer, wenn man wirklich sagt, okay, ich mache jetzt mein Investment selber, empfehle ich auch immer, du musst wissen, wann du aussteigst. Du musst dir davor sagen, okay, beispielsweise zu Betrag XY steige ich aus oder zu Zeitpunkt XY steige ich aus. Wenn du das natürlich davor weißt, kannst du dich von so Gefühlen wie Gier, dass du einfach immer weiter drin bleiben willst, ja, ich bekomme noch mehr, oder auch Angst, gar nicht leiten lassen.
Mhm. Ich habe jetzt zum Beispiel aber keine Exit-Strategie. Also ich habe mir nie gesagt, da steige ich aus, ich kaufe einfach blind weiter. Ist das doof von mir?
Bist du ein sehr emotionaler Investor oder wie hast du zum Beispiel die Corona-Krise mitgenommen?
Da habe ich mich total emotional leiten lassen und war sehr, sehr gierig, sehr, sehr gierig. Habe meine Rücklagen aufgebraucht und Sparpläne verdoppelt, verdreifacht, alles rein investiert.
Ja, sehr gut. Also nicht aus Angst sozusagen rausgegangen.
Nee, antizyklisch dann gehandelt.
Ja, dann bist du auch kein Börsenanfänger.
Ja, aber ich habe jetzt auch nicht den Punkt, wo ich sage, hey, jetzt habe ich die Rendite und dann verkaufe ich. Mhm. Ich bin blind immer einfach am Nachkaufen.
Einfach rein.
Ja.
Okay.
Wie bewertest du das?
Was ist dein Ziel damit?
Buy and hold and check. Ne?
Ja.
Wenn ich verkaufe, dann nicht, weil es einen Preis erreicht hat, sondern vielleicht, weil ich sage, das Unternehmen sehe ich nicht mehr da. Ich glaube, das entwickelt sich nicht in eine gute Richtung.
Ja.
Ja.
Hört sich gut an.
Ja?
Ja, hört sich tatsächlich gut an.
Okay.
Ja. Also gerade um die Gefühle so ein bisschen zu steuern, empfehle ich eben dieses davor zu wissen, wann man verkauft.
Mhm.
Wenn du es aber unter Kontrolle hast und wenn du weißt, okay, der Markt wird wieder hochgehen, dann bist du nicht dieser ultrapanische Verkäufer und eben auch nicht dieser unfassbar gierige Käufer, der oben kauft.
Mhm.
Und wenn du diesen Markt einmal verstanden hast, kannst du natürlich nochmal ganz anders handeln.
Lass uns vielleicht mal so einen Quick-Check machen, wenn ich dich jetzt schon da habe. So
oha.
In 5 Minuten irgendwie kurz unterbrechen für jemanden, der anfängt, ja?
Ja.
Was muss man beachten? Wie fängt man an? Wie geht's weiter? Kurz knackig zusammengefasst von der Expertin.
Bezogen nur auf ETFs, oder?
Bezogen auf, ich möchte anfangen, mein Geld für mich arbeiten zu lassen.
Okay.
Sagen wir eine konkrete Situation.
Ja.
Die Jessie, die ist jetzt 30, ist fertig mit dem Studium, will keine Kinder und will zur Miete leben, die wird frei leben, die will mal hier hinreisen, da reisen, arbeitet online.
Ja.
Und sagen wir, die Jessie verdient ein bisschen mehr als das deutsche Durchschnittsgehalt, die hat 3.000 Euro und wäre bereit, 300 Euro im Monat zu sparen und hat vielleicht schon 5.000 Euro. Was macht sie?
Ja. Also Jessie hat 2 Möglichkeiten.
Mhm.
Sie hat die Möglichkeit, entweder sie geht zu einem Berater und lässt alles von dem managen oder sie sagt, okay, ich eigne mir Wissen ein. Wissen kann sie sich aneignen, wie wir vorhin auch schon gesagt haben, über Workshops und so weiter, über Bücher, über Podcasts. Und dann, wenn sie sich das einmal angeeignet hat, empfehle ich ihr, den Mut zu packen und einzusteigen.
Mhm.
Und dann vielleicht anzufangen mit einem Neo-Broker und am Anfang mal so ein bisschen in die ETFs einzusteigen. Sprich, sie macht sich so ihr vielleicht Cross-Satellite-Modell, vielleicht sucht sie sich auch ein anderes Modell raus, das sie kennenlernt, und kauft sich da einmal einen größeren ETF, zum Beispiel einen MSCI World, und dann noch kleinere. Also da komme ich wieder zurück auf, wenn sie mag Asien, wenn sie mag unfassbar American Markets oder so. Und genau. So, jetzt habe ich den Punkt. Jetzt muss ich den Punkt wieder suchen.
Lass uns mal konkretisieren.
Ja.
Wie viele ETF braucht sie, wenn sie sagt, sie investiert jetzt die 5.000 Euro direkt?
Direkt.
Sinnvoll, ja.
Okay. Ich würde sie so ein bisschen aufsplitten. Aha. Mal so auf ein Jahr zum Beispiel, dass sie sagt, okay, innerhalb von den 12 Monaten investiert sie die über die 5.000 Euro, splittet sie auf über 12 Monate.
Warum?
Und weil, wenn zum Beispiel, Entschuldigung, weil wenn zum Beispiel der Markt genau zu dem Zeitpunkt, wo sie kaufen möchte, unfassbar hoch steht, dann wäre es ein bisschen schade, wenn sie dann gleich einsteigt. Den richtigen Moment wird sie so oder so nicht finden. Mhm. Sie wird ihn nicht erwischen. Aber so hat sie doch mal die Möglichkeit, ein paar kleinere Schwankungen noch mitzunehmen.
Okay.
Und noch mal tiefer einzusteigen sozusagen, bei einem tieferen Kurs einzusteigen.
Und nutzt den Cost-Average-Effekt für
sich. Richtig, genau. Ja, das Wort hat mir gerade gefehlt.
Ja.
Richtig. Und dann kann sie es zum Beispiel aufteilen. 5.000 Euro, da würde ich mindestens mal 5 unterschiedliche ETFs mit dazu reinnehmen.
Ja, aber es bringt ja schon eine gewisse Komplexität dann direkt mit rein.
Ja, ja. Also je nachdem, wie breit sie es gestreut haben möchte.
Mhm.
Ja, kann auch all in Aktien gehen. Nein. Aber genau, kann den Sparplan würde ich dann auf genau dieselben laufen lassen. Mhm. Also nicht mehr als diese 5, wenn sie es relativ einfach halten möchte. Wenn sie es ganz einfach halten möchte, reicht noch 3.
Mhm.
Aber so für die Diversifikation würde ich mal 5 nehmen.
Sag uns mal 5 ETFs als Beispiel.
Ich will eigentlich keine Empfehlung geben.
Verstehe.
Ja.
Vielleicht beschränken wir uns auf den Core, die Welt abzubilden, ohne jetzt in Nischen reinzugehen. Du hast den MSCI World schon erwähnt, die Emerging Markets.
Ja. Den zum Beispiel All Countries macht auch noch sehr viel Spaß.
Mhm.
Aufgrund dessen, dass eben nicht so viel USA mit dabei drin ist, sondern auch noch andere Länder.
Ja.
Und man sich da eben nicht so ganz beschränkt. Der macht tatsächlich manchmal sogar noch ein bisschen mehr Spaß als der MSCI World.
Mhm.
Und der ist ganz gut zum Einstieg. Genau.
Okay.
Ja.
Also Geld investiert und dann fängt die Jessie an, monatlich zu investieren.
Genau.
300 Euro. Wie geht's weiter mit ihrer Reise? Behält sie das immer bei? Erhöht sie das? Fängt sie dann irgendwann an, andere Asset-Klassen mit reinzutun? Ab welchem Punkt macht es Sinn, sich über Bitcoin Gedanken zu machen? Wann ist vielleicht Gold auch ein Thema?
Ja, also je nachdem, wie risikobereit oder risikoarm man investieren möchte. Ich persönlich bin jetzt nicht so wahnsinnig in Bitcoin investiert, habe es auch mal ausprobiert, habe aber da eher weniger Berührungspunkte.
Mhm.
Je nachdem, ob man auch sagt, okay, ich will einfach nur die Wertschwankungen mitnehmen oder ich glaube tatsächlich dran, dass es eine Währung wird. Das ist natürlich nochmal unterschiedliche Seiten zu investieren auch. Und beim Gold macht es natürlich Sinn, wenn man sagt, auch wieder, ich möchte die Kursschwankungen mit dazu nehmen. Dann macht natürlich zum Beispiel ein Zertifikat oder sowas Sinn oder ein ETF zu investieren, der in Rohstoffe investiert. Oder man sagt, okay, ich möchte das als Sicherheit haben, dann kaufe ich es mir natürlich als kleine Münzen, Barren,
mhm,
wie auch immer. Und tatsächlich eine Immobilie, würde ich sagen, macht Sinn, Fremdvermietete, ab so 2.500, 3.000 Euro.
Einkommen?
Einkommen, genau, richtig, mhm, richtig.
Okay, spannend. Und Rebalancing, bringt das was? Muss man es machen?
Ja, ja. Also klar, wenn man jetzt natürlich nur ein ganz kleines Depot hat, muss man jetzt nicht die ganze Zeit drauf achten. Aber es macht natürlich schon Sinn, gerade wenn eine Anlageform das zum Beispiel auch anbietet, dass man es mit dazu auswählen kann. Also kennt man zum Beispiel auch von flexiblen Privatvorsorgen, die teilweise das anbieten, dass du es einfach anklickst und dann machen die automatisch Rebalancing,
mhm,
bringt im Durchschnitt mehr Rendite. Also statistisch gesehen bringt es tatsächlich einen kleinen Vorteil, klein, aber fein. Und wenn du das natürlich auf deine Zeit bis zur Rente siehst, 30, 40 Jahre, dann macht das schon einen sehr, sehr großen Unterschied.
Ja. Ja, viele belächeln das, diese 0,2, 0,5% mehr, ne? Ist auch, hört sich auch wenig an, ist auch vielleicht im ersten, zweiten, dritten Jahr nicht so viel. Aber wie du sagst, Zinseszinseffekt, ja, nach 20, 30 Jahren kommt da gut was zusammen.
Ja, sehr, sehr. Ich denke mir auch immer, ja gut, ist ja auch nicht schlimm sozusagen, auch so ein bisschen mehr Rendite mit dazu zu nehmen.
Ja. Wenn jetzt jemand da draußen sagt, der uns gerade zuschaut, hey, die Cass ist super cool, wo kann man dich denn finden online?
Genau, am besten findet man mich tatsächlich über Instagram,
mhm,
kaffee.mit.cass, mhm, oder ja, mir eine WhatsApp einfach schreiben. Findet man auch auf Instagram oder auf LinkedIn, Victoria Freier. Genau.
Du hast deine WhatsApp-Nummer bei Instagram hinterlegt?
Genau.
Echt?
Ja.
Private WhatsApp oder wie?
Nee, keine private WhatsApp.
Verstehe. Mutig. Ja, cool. Links findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Vielleicht abschließend von dir. Ich habe dir ja im Vorfeld auch schon gesagt, ich würde dir gerne am Ende so eine kleine Frage stellen. Wenn du eine Message hättest an die Menschen da draußen, vielleicht auch spezifisch an junge Frauen, was liegt dir auf dem Herzen? Was willst du rausgeben und was ist dir wichtig, dass auch bleibt? Vielleicht mit Blick in die Kamera von dir oder so.
Okay. Also mir ist super wichtig, dass wenn du irgendwie einen großen Plan hast, wenn du irgendwie ein großes Ziel hast, dann fang einfach damit an und mach einfach so lange weiter, bis es funktioniert. Und hör nicht auf die Stimmen rechts und links. Man kann es immer so schön vergleichen mit diesen Rennpferden. Die haben ja auch immer solche Klappen eben seitlich. Nicht immer nach rechts und nach links gucken, sondern fokussiere dich auf dein Ziel, fokussiere dich auf das, was du möchtest und dann gib volle Power, gib 100%. Genau.
Das war Victoria Freier von Kaffee mit Cass. Victoria, vielen Dank für deine Zeit.
Vielen lieben Dank.